Moin moin, der Manu hier, wieder mit einem Buchtipp. Ich stelle mir ja immer vor, dass Daniel total stolz auf mich ist, wenn ich hier Büchertipps gebe in der letzten Zeit. Und weil ich natürlich ein bisschen zu faul bin zum Lesen, finde ich unseren Sponsor auch super, audible.de/insertmoin. Da könnt ihr euch anmelden und bekommt dann jeden Monat ein kostenloses Hörbuch innerhalb eurer 30 Tage Kündigungszeit. Ist auf jeden Fall eins dabei. Da könnt ihr aber jederzeit wieder auch kündigen, ganz bequem online und das völlig ungefährlich ausprobieren. Und mein Buchtipp für heute ist das wunderbare Metro 2033 von Dimitri Glukowski. Der Titel kommt euch vielleicht bekannt vor, weil es auch zwei tolle Spiele aus dem Metro-Universum gibt, die wir hier im Podcast natürlich auch besprochen haben. Und Daniel als großer Fan der Buchserie war natürlich auch total begeistert. Eine tolle Atmosphäre. Moskau liegt in Schutt und Asche. Es ist das Jahr 2033 und der Krieg hat die Stadt komplett verwüstet und deswegen leben die Menschen untergrund in der alten Metro. Ich habe auch das sogar gelesen und ich finde es großartig. Kann es euch ans Herz legen. Könnt ihr auf Englisch oder Deutsch auf audible.de/insertmoin runterladen, kostenlos innerhalb eures Probemonats. Und mit der Spieldauer von über 22 Stunden und 22 Minuten der ungekürzten Ausgabe auf Deutsch, da sollte es auch kein Problem mehr sein, falls ihr alle InsertMoin-Folgen durchgehört habt. Also schaut mal vorbei bei audible.de/insertmoin. Euch viel Spaß mit diesem Hörbuch in der Moskauer Untergrundbahn und jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge Le Brunch. Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu, herzlich willkommen zu dieser Brunch-Folge. Heute mit dem Thema Modding und dazu habe ich mir einen wahren Spezialexperten eingeladen. Guten Morgen, Nikolas.
Ja, guten Morgen.
Du stellst dich am besten mal ganz kurz vor, wer du bist, was du machst.
Ich bin der Nico, ich bin 24, komme aus München und ich bin einer der beiden Projektleiter beim Skyrim Total Conversion Projekt Enderal, die Trümmer der Ordnung. Das mache ich jetzt das läuft jetzt seit mehr oder minder 4 Jahren.
Mhm. Genau, und was würdest du dich denn bezeichnen, wenn ich dir jetzt meine Oma vorstellen müsste, was du machst? Wenn ich dann mal herkomme und sage, ich mache Podcast, ist ja schon schwierig, aber wie erklärst du deinen Großeltern, was du beruflich machst?
Puh, ich sag tatsächlich einfach, ich bin Spieleentwickler.
Ah ja, gut.
Vielleicht wolltest du jetzt hören, ich bin Modder. Tatsächlich benutze ich das Wort gar nicht so gerne, weil erstens, weil meisten Leute einfach nicht wissen, was das ist. Und als Spieleentwickler kann man sich zumindest was vorstellen. Und zweitens, weil wir, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber wir sind ja sowieso quasi jetzt mittlerweile im Prozess der Professionalisierung, also jetzt nach 12 Jahren unentgeltlicher Arbeit, unentgeltlichen Moddings. Und ich strebe ja auch an, das sozusagen kommerziell dann irgendwann mal zu machen.
Ja, also da vermischen sich die Grenzen wahrscheinlich auch. Aber vielleicht müssen wir erstmal abgrenzen und die Leute mal abholen. Ja. Also wir gehen gleich nochmal auf dein Projekt genauer ein, aber vielleicht sollten wir erstmal definieren, was ist überhaupt eine Mod? Also was macht ein Modder? Und was ist Modding überhaupt? PC-Spieler kennen das vielleicht ein bisschen eher, Konsolenspieler werden sich jetzt fragen, was?
Also, grob gesagt, eine Mod, wie der Name schon sagt, ist eine Modifikation. Das heißt, man nimmt ein existentes Spiel und modifiziert das. Das geht bei manchen Spielen leichter, bei manchen eher schwer, weil je nachdem, ob halt die Entwicklungsumgebung von dem Entwickler des Spiels auch zur Verfügung gestellt wird, aber als grobes Beispiel jetzt mal gesagt, ich könnte jetzt in Skyrim, ich weiß es nicht, einen Charakter irgendwo in die Welt platzieren, der irgendwelche Sachen sagt, und das ist dann eine Mod schon. Also, und natürlich ist der Umfang da extrem skalierbar, also es gibt halt ganz kleine Projekte, es gibt Riesenprojekte und es gibt natürlich auch viele verschiedene Projekte, also es gibt Leute, die machen zum Beispiel grafische Modifikationen, dass ein Spiel besser aussieht. Es gibt welche, die fügen neue Zauber hinzu und. Und wir machen halt Total Conversions, aber das ist nochmal eine komplett andere Schiene auch.
Genau, also das geht ja dann schon wirklich in die Richtung eigene Spieleentwicklung.
Ja, genau.
Nur mit dem Unterschied, dass man eben eine bestehende Engine und bestehende Assets von einem Spiel als Grundlage verwendet, oder? Also
genau.
Im Gegensatz jetzt zu der Unreal Engine, wo man ja wirklich alles von vorne dann machen muss als Total Conversion. Ihr bedient euch quasi an dem, was Skyrim schon mitbringt und baut daraus ein neues Spiel.
Ja, also der Vergleich ist gut mit der Unreal Engine, weil die Unreal Engine tatsächlich auch, die bringt auch schon einiges mit. Also es ist nicht mehr so wie früher, dass man sich jeder seine eigene 3D-Engine schreiben oder für Millionen von Dollar lizenzieren musste. Also letzten Endes ist der Vergleich, den du hast, gut. Du nimmst ein Originalspiel, du entfernst alles bis auf die grundlegenden Mechaniken und einige der Modelle lässt du halt alles drin und baust daraus dann ein neues Spiel. Also in unserem Fall ist es jetzt, wir werden ja nachher sicher noch ein, zwei Sätze zu Enderal sagen, wir verwenden halt zum Beispiel auch nicht mehr, also 60% eigene Modelle. Also das ist wirklich skalierbar. Hm.
Genau, und Das fängt ja von ganz vorne an. Also eine Mod ist ja zum Beispiel auch schon, wenn du jetzt hergehst und neue Hüte baust für dein Lieblingsspiel, oder? Also manche Spiele erleichtern dir ja das Modding. Also viele PC-Hersteller haben das einfach von Anfang an geplant, dass es ein Editor beiliegt, dass man wirklich auch Dinge im Spiel verändern kann. Und seit dem Steam Workshop ist es ja wirklich auch so eine große Erleichterung geworden. Wir hatten jetzt gerade Cities Skyline, kennst du wahrscheinlich auch.
Ja, genau, das Strategiespiel.
So ein SimCity-Klon, aber ein sehr eigenständiger und sehr guter. Ja. Den hatten wir jetzt gerade und da gibt's halt wahnsinnig tolle Mods, die das Spiel einfach auch erweitern. Also wo Leute hergehen können, sagen, ich möchte jetzt gerne die Ampelsysteme in diesem Spiel komplett umschreiben, dann machen die das, benutzen diesen Editor und können das dann über den Steam Workshop direkt anbieten. Und dann kann jeder sagen, ich installiere diese Mod. Es geht aber auch oft in diese Cheat-Ecke, gell? Also Mods Zeit, als ich PC-Spieler früher war, waren die Mods auch halt so, dass du durch Wände gucken kannst in Counter-Strike oder so.
Ich sag's mal so, es gibt nichts, das es nicht gibt. Ja. Also es gibt vor allem jetzt bei Skyrim, das ja die Basis für unsere Total Conversion ist, da gibt's halt auch natürlich diese Cheat-Mods, die dir dann eine extrem starke Waffe machen. Oder es gibt etliche Mods, die das Aussehen von Charakteren verändern, in die eine oder die andere Richtung.
Und Mute-Patch ist im Prinzip auch schon eine Mod, ja.
Genau, ja genau. Natürlich, das ist auch, das ist eine absolute Mod und ich würde sogar behaupten, dass dass ein sehr hoher Prozentsatz von vor allem für Skyrim auch in die Richtung geht. Also es ist einfach total divers, total bunt, was es da alles gibt.
Wie lange machst du das denn? Also du, nicht jetzt geht's ja in die Richtung Profession, Beruf, Profession. wann hast du denn damit angefangen? Also wie ist so deine Historie, deine Leidenschaft für Verändern von Videospielen? Ist das so gewachsen oder war das irgendwie, hast du irgendwann beschlossen, das zu machen?
Also ich persönlich habe schon sehr früh damit angefangen, also ich glaube mit 13 oder sowas, also jetzt 11 Jahre. Und habe aber dann nur so Kleinigkeiten gemacht, also hier und da mal einen Bart hinzugefügt. Bei unserem Team ist es natürlich anders. Ja, ich bin stolz drauf. Unserem Team ist es halt so, dass es gibt schon seit 2003, die machen auch schon seit 2003 ambitioniertere Projekte und ich bin jetzt halt dann so vor 4 Jahren jetzt auch zu ShoAI dazugestoßen. Mhm. Und dazwischen aber auch immer ein bisschen, also die Leidenschaft war schon immer da. Habe auch ein, zwei kleinere Projekte auch veröffentlicht. Und seit 2011 mache ich es jetzt in diesem großen Umfang.
Wie würdest du denn sagen, hat sich die Modding-Szene verändert über die letzten 10 Jahre? Ist das eigentlich relativ gleich geblieben und nur die Ambitionen wurden größer oder hat sich da irgendwas grundlegend verändert?
Nicht wirklich. Also es kommt halt auch wirklich immer auf das Spiel an, wie du schon gesagt hast. Es gibt ja so Spiele, die sind sehr schwer modbar. Mhm. Da gibt es dann halt auch dementsprechend häufig auch nur so einen gewissen Qualitätsstandard, weil es halt eben nicht so leicht ist, mal eben hinzustellen und irgendwo von einer Waffe den Schaden auf 100.000 oder sowas zu stellen. In der Elder Scrolls Community ist es, einerseits ist sie größer geworden, andererseits, also ich komme halt sehr aus dieser Elder Scrolls Ecke. Also früher hatte ich das Gefühl, war sie vor allem im deutschen Raum ein bisschen aktiver. Also der Austausch ist da ein bisschen weniger geworden. Andererseits gibt's aber für Skyrim viel mehr Mods, als es für Morrowind und Oblivion eben gab. Also sie ist schon sehr gewachsen. Und vor allem, wie du schon gesagt hast, durch Steam Workshop ist es auch alles nochmal eine Ecke zugänglicher geworden. Hm.
Also nicht so sehr das Modden, aber halt das Verbreiten und Installieren und bekannt machen, oder?
Aber dadurch natürlich auch das Modden selbst, weil wenn du auch einen eigenen Download-Server oder sowas hosten musst, das ist natürlich auch eine Herausforderung, dass die Leute überhaupt drankommen.
Jetzt bist du in einem Team mit einer, ihr habt ja schon gesagt, Total Conversion, das heißt von dem Gerüst von Skyrim bleibt eigentlich nicht mehr viel übrig, ihr macht ein komplett eigenes Rollenspiel daraus. Laut euren Angaben über 100 Stunden Spielinhalt, ihr habt eine komplette Vertonung darin, ihr baut eigene Modelle. Es wird eigentlich vom Umfang her ja fast schon wie Skyrim selber, aber mit einer komplett eigenen Geschichte und allem drum und dran. Wie Wie stemmt ihr das? Also wie viele Leute arbeiten da dran? Laut eurer Webseite sind da jetzt über 22.000 Arbeitsstunden schon reingeflossen. Wie funktioniert das? Wie muss man sich das vorstellen?
Schwer zu sagen. Also letzten Endes ist es halt einfach ein Projekt, ein non-kommerzielles Projekt. Und wir haben sehr viel, also wir haben unter Leute, also wir haben circa, weil du gefragt hast, es ist immer schwer, eine direkte Zahl zu sagen. Also es hat bei uns jetzt im Laufe der Entwicklung immer so zwischen 6 und 15 Kernmitgliedern geschwankt. Mhm. Jetzt sind es wieder mehr geworden, die auch wirklich aktiv Vollzeit oder so dran arbeiten. Dann haben wir noch ganz viele Externe, die halt hier und da mal was beisteuern, auch sehr gute Leute. Und natürlich die Synchronsprecher, aber die zähle ich jetzt mal nicht dazu, weil das sind ja auch so 30 Stück oder sowas. Ja, und wie man das macht, das ist schwer zu sagen. Also in erster Linie muss man halt, glaube ich, einfach am Ball bleiben. Das ist halt wie so ein Hobbyprojekt. Das ist wie wenn du jetzt sagen würdest,
ja, schreib ein Buch. Also was ich meine, es muss ja irgendjemand mal gesagt haben, so, wir machen jetzt hier ein Ding, das kostet uns mindestens 30.000 Arbeitsstunden. Das fängt man ja nicht einfach so heute an. Also wenn du jetzt sagst, ich möchte die Rüstung des Pferdes irgendwie verändern, dann nehme ich mir mal einen Abend für Zeit und modde rum und dann bastel ich da halt vielleicht eine Woche dran und dann entwickelt sich noch eine Idee draus, da, keine Ahnung, in Pferderennbahn oder sowas reinzumodden, von mir aus. Und dann wächst sowas. Aber so ein Projekt wie eures ist ja nichts, was so anwächst, sondern das muss ja von vornherein irgendwie ein gut Projektplan gewesen sein, zu sagen, wir wollen so einen riesen Ding stemmen.
Also ich sag's mal so, an Ambitionen mangelt's da in der Regel nicht. Also wenn man sich mal in den Foren umschaut, es gibt ganz, ganz viele Leute, die vergleichbare Projekte wie unseres eben ankündigen und auch arbeiten, weil sie ja total begeistert sind. Vor allem, weil viele halt auch denken, es ist extrem leicht, es zu machen. Diese Projekte werden dann in 99% der Fälle eingestampft.
Oder schlafen ein.
Oder schlafen ein, genau. Wo man einfach merkt, das ist nicht schaffbar. Und ansonsten, es wächst halt auch wirklich, wie du gesagt hast. Also ich kann jetzt mal, also bei mir war es halt einfach so, ich hatte halt, ich habe halt begonnen, auch studientechnisch was mit Spielentwicklung zu machen und dann habe ich halt die entsprechenden Leute kennengelernt und habe halt gemerkt, okay, das ist perfekt und bin da halt, habe halt am Anfang so ein paar Stunden pro Woche gemacht, dann immer mehr. Wenn ich jetzt stellvertretend für die Gründer sprechen darf, zum Beispiel Dennis und Johannes, die sind auch wirklich, haben auch klein angefangen mit kleineren Sachen. Dann irgendwann hat man halt gemerkt, hey, man erreicht mehr, wenn man es zusammen macht. Dann haben sich halt Leute zusammengefunden und die ersten Projekte zusammen gemacht. Und das hat sich einfach so entwickelt, schätze ich mal. Man hat gesehen, man kann es, man hat gesehen, man hat den Willen und dann hat man es einfach durchgezogen. Es gibt dann immer so ein, zwei Personen in diesen Projekten, die dann halt auch wirklich am Ball bleiben und die das dann wirklich bis zum Schluss durchziehen, auch wenn es in die eklige Phase der Entwicklung kommt. Also Bugfixing und sowas, das ist halt, wird extrem unterschätzt. Genau. Und jetzt natürlich bei ShowAI war es halt so, wir haben halt auch, seit 2003 machen wir halt diese Projekte. Wir haben halt auch, wir ziehen halt dementsprechend natürlich auch Leute an, die selbst ambitioniert und selbst erfahren sind.
Ja klar, weil es motivierter, das motiviert, wenn man weiß, da ist ein Team, die meinen das auch ernst und die machen das schon eine Weile, als wenn man jetzt irgendeiner, ich sage jetzt mal, No-Name-Gruppe sich anschließt und nicht weiß, ob das jemals zu Ende geführt wird.
Genau, die sind halt dann motiviert, ja, und das entwickelt sich dann halt. Und natürlich, also jetzt nicht, dass du eine falsche Vorstellung hast, das ist jetzt nicht so, aber wir haben dann auch Projektpläne ganz, ganz klare und Milestones und so, das läuft wie eine normale Entwicklung ab, aber weil deine Frage darauf abgezielt hat, wie kommt man dazu, sowas Großes zu machen, ich weiß es eigentlich gar nicht. Es ist.
Naja, formulieren wir es anders. Was ist denn die Motivation dahinter? Also ich meine, natürlich kann man danach ziemlich stolz sein auf so ein Projekt, wenn es dann fertig ist, aber nur noch, um es nochmal zu betonen, Enderal, wenn es fertig ist, wird ja eine kostenlose Mod sein. Da kommen wir gleich nochmal drauf, aber im Grunde, jeder, der Skyrim hat, kann sich dieses Ding dann installieren und bekommt dieses Modul von euch. Kostenlos gestellt. Deswegen frage ich mich, es ist ja nicht so, dass ihr sagt, okay, auch wenn wir jetzt irgendwie 4 Jahre für dieses Ding brauchen, wir können es dann irgendwann mal verkaufen.
Ja, das stimmt. Ja, zweierlei. Also ich meine, zum einen, die größte Motivation ist wirklich, dass es Spaß macht. Das klingt ziemlich banal, aber es ist einfach so, es ist unglaublich, ein unglaublich cooles Gefühl, dann auch von Fans zu hören, wow, Wahnsinn, und ihr habt mir so eine tolle Zeit beschert. Es macht einfach Spaß. Und natürlich kommt auch bei jetzt in meinem speziellen Fall und jetzt auch bei vielen bei uns jetzt dazu, dass es halt auch eine ziemliche gute Möglichkeit ist, um in die Entwicklung selbst in die kommerzielle Entwicklung und so zu starten. Ich meine, du hast halt dann Fans, die wissen, dass du was kannst. Du bist jetzt einfach nicht irgendein dahergelaufenes Studio, das halt sagt, okay, ihr kennt mich zwar nicht, aber ich möchte jetzt ein kommerzielles Spiel machen, sondern die Leute vertrauen, die wissen, dass wir sozusagen 12 Jahre lang quasi auch umsonst gearbeitet haben. Und man entwickelt sich natürlich auch weiter. Also wenn man jetzt in die professionelle Richtung gehen will, es zeigt halt natürlich auch, wenn man sich dann irgendwann in einer Firma bewirbt, zeigt das halt auch, okay, die haben wirklich Willenskraft, die ziehen solche Sachen durch. Du entwickelst Fähigkeiten, du wirst besser im 3D-Modellieren oder im Schreiben und so weiter, im Programmieren.
Also sind die meisten Mischung aus den beiden. Sind die meisten aus eurem Team auch, also du hast gesagt, du studierst noch, oder?
Ja, genau, ich bin jetzt in den letzten Zügen.
Also sind die meisten aus eurem Team dann so, dass sie sagen, sie möchten auch mal in der Spielebranche arbeiten oder arbeiten schon in der Spielebranche oder sind aus der Spielebranche oder sind da auch Leute dabei, die, was weiß ich, Beamte sind, aber nebenher irgendwie gerne in C++ programmieren oder sowas?
Es sind auch, also ich denke mal, bei unseren vorherigen Projekten waren es noch weniger Leute mit Ambitionen, in die Spielebranche zu gehen, aber mittlerweile sind es zum Großteil Leute, die entweder in der Branche schon sind oder die halt in die Branche wollen. Ja, denke ich schon. Aber es sind auch Beamte da. Also wir haben auch einige.
Das war jetzt nur mal beispielhaft genug.
Nee, schon klar. Aber es ist tatsächlich, wenn du so sagst, es sind erschreckend wenig eigentlich. Mhm. Also es sind die meisten Leute, die wollen tatsächlich in die Industrie oder haben sowas schon mal gemacht. Oder ich meine, es ist ja auch klar, dass man irgendwie was damit zu tun haben will, weil es klingt immer so leicht, aber letzten Endes ist es auch etwas, was man üben muss. Das ist wie, also man kann sich auch nicht einfach ans Klavier setzen und dann irgendwelche Mozart-Suiten irgendwie spielen aus dem FF. Du musst es halt üben, du musst klein anfangen und dann irgendwann hast du halt auch das Können, um ein großes Projekt umzusetzen. Und ich glaube, daher ergibt sich das auch irgendwo so, dass die Leute halt spieleaffin sind, die das machen. Zumindest die wirklich viel machen.
Ja. Und ist jetzt Sure AI wie ein Büro oder ist das alles, jeder arbeitet von zu Hause und trägt dazu bei, so viel Zeit, wie er hat? Weil, also du hast jetzt in deiner Kolumne bei der GameStar, habe ich gelesen, die mir übrigens sehr gut gefallen hat. Zu dem Thema kommen wir ja gleich noch, dass Valve auch Mods bezahlbar machen wollte. Da möchte ich gerne später noch besprechen. Da hast du geschrieben, dass du derzeit Vollzeit mindestens 8 Stunden am Tag an Enderal unentgeltlich arbeitest und dann habe ich erst den Satz erstmal zweimal lesen müssen, weil ich dachte, okay, Moment, was? Wow. Wie funktioniert das? Also gehst du dann abends noch jobben oder wie muss man sich das vorstellen? Wie lebst du? Also gar nicht böse gemeint, du weißt, was ich meine.
Nee, kein Problem. Nee, es ist unterschiedlich. Also früher war es sehr verstreut in Deutschland, weil du ja gefragt hattest. Mhm. Mittlerweile ist der Großteil von uns in München und ich studiere ja Spieleentwicklung und derzeit ist es halt so, dass wir in der Universität uns einen Raum sozusagen gemietet haben, in dem wir dann arbeiten können. Mhm. Also wir haben derzeit ein Studium und das kann man halt auch zum Beispiel in meinem Fall jetzt, ich kann es zum Beispiel auch als Praktikum mir anrechnen lassen. Oder ja, davor war es dann einfach so, dass wir einfach nebenher unsere Jobs gehabt haben. Also wie gesagt, wir haben auch viele Leute, die davor Vollzeit gearbeitet haben, jetzt als Ingenieure oder sowas zum Beispiel, und dann halt einfach abends gearbeitet haben. Mhm. Also dass es wirklich jetzt so diese 8 Stunden sind, das ist jetzt halt auch natürlich ich nenne es jetzt mal ein Privileg, wenn man studiert oder so, weil
weil du es als Teil des Studiums auch quasi mit rechnen kannst im Kopf, genau.
Mhm. Ja, genau.
Okay. Jetzt kam ja neulich die Diskussion, jetzt schließen wir die da direkt dran an, weil es einfach so gut passt, dass Valve angekündigt hat, so, wir haben hier eine Idee, wir haben ja diesen Valve Workshop, das haben wir ja schon erzählt, das ist diese, ich nenne es mal Unterplattform auf Steam, um Mods anzubieten, zu installieren, zu verwalten und so weiter. Korrigiere mich, wenn ich es falsch bezeichne, aber so ungefähr kann man es benennen, gell?
So kann man es
nennen,
ja.
Und dann hat Valve gesagt, hey, wir haben hier mit Bethesda geredet, wir wollen das jetzt mal ausprobieren. Es soll jetzt möglich sein, Skyrim-Mods zu machen, die man dann auch über den Steam Workshop verkaufen und kaufen kann, sodass wir die Modder und die Leute, die solche Mods entwickeln, unterstützen können finanziell. Ist doch eine gute Idee, oder, Community? Fragezeichen. Und dann ging die Diskussion los. Ich habe es dann erstmal so, vielleicht noch kurz als Einladung, ich habe es erstmal so wahrgenommen, ich habe diese News gelesen und dachte, haja, warum nicht? App-Entwickler kriegen ja auch Geld und warum sollen die Modder nicht auch Geld dafür kriegen? Ist doch super. Also von daher habe ich nichts dagegen. Die freuen sich doch bestimmt alle. Und dann ging irgendwie der Shitstorm los, dass die Spieler sich beschwert haben. Jetzt sollen wir für Mods auch noch Geld zahlen, wo ich dann erstmal mit den Augen gedreht habe und gesagt habe, oh, wieder typisch Spieler. Ja. Irgendwas war kostenlos und jetzt kostet es auf einmal was und dann regen sie sich wieder auf. Und deswegen war ich umso verwunderter, als ich dann deinen Kommentar gelesen habe und erstmal nur die Überschrift gelesen habe, so, nee, eigentlich, ihr wollt auch kostenlos bleiben und du findest es gar nicht so gut, was da passiert. Deswegen jetzt mal die Erklärung. Was
mein Standpunkt oder
wie? Dein Standpunkt, also, was war dein Empfinden, als es angekündigt wurde?
Also man muss fairerweise dazu sagen, dass wir tatsächlich schon vorher was wussten, weil wir auch kontaktiert wurden, als eine der ersten. Aber letzten Endes, also deswegen dementsprechend war das auch nicht so vorschlagkammermäßig hier und oh Gott, sondern wir hatten uns schon noch viel Gedanken drüber gemacht. Und ich bin grundsätzlich eigentlich deiner Meinung, dass ich denke, dass es gar nicht so schlecht ist. Warum Enderal, also um es jetzt zu strukturieren, warum Enderal kostenlos bleibt, das hat halt diese drei Gründe, die ich auch genannt habe. Also der erste Grund ist einfach, der eigentlich auch für uns am schwersten gewogen hat, war einfach, dass wir linientreuer mit unserer Ankündigung halten wollen, dass wir gesagt haben, es bleibt, ist kostenlos und dass wir jetzt nicht so einen Schlenker machen wollten. Mhm. Also weil es einfach dann, ja, unsere Community ja auch ein bisschen das ist, was uns so motiviert und hoffentlich auch später mal unsere Fans sein werden. Und ich denke halt, das ist halt nicht sonderlich integer, wenn man dann A sagt und dann B macht. Aber davon abgesehen, selbst wenn es nicht so gewesen wäre, war halt auch das Problem, dass es sich für uns einfach nicht gerechnet hätte. Also es ist ja ein Unterschied, ob man jetzt zum Beispiel so eine Mod wie Sky UI oder so macht, mit dem wir übrigens auch zusammenarbeiten, dem Sebastian, der das macht, die eigentlich einen Mann so oder so und vielleicht noch einen Grafiker stemmen kann. Oder ob man jetzt so ein Content-Monster macht wie wir, weil wir haben ja auch unglaublich viel externe Ressourcen, seien es nur die Sprecher. Und ich habe das da schon angesprochen, wenn wir Enderal verkaufen würden, in dem Moment, in dem wir nur 1 Cent damit verdienen auf dem offiziellen Weg, müssten wir es A versteuern, die Einkünfte, und B müssten wir halt alle Leute auszahlen, alle Dienstleister. Und ich glaube, man macht sich da nicht so wirklich Vorstellungen davon wie, oder vielleicht schon, aber es ist unfassbar teuer, zum Beispiel ein Spiel zu vertonen. Und wir haben unglaublich viel Dialog, also schon auf dem Niveau von Dragon Age und Mass Effect, vielleicht sogar mehr.
Und das sind auch alles Sprecher, die das unentgeltlich machen.
Alles Sprecher, professionelle Sprecher auch. Ja. Das ist halt das Ding. Wir haben halt Erfahrung, also wir kennen die halt durch unsere Vorgängerprojekte, deswegen sind die auch bereit, was für uns zu machen. Wir haben auch ein Tonstudio in Berlin, das uns unterstützt. Und so ein Sprecher nimmt dann schon ziemlich, also ein guter Sprecher nimmt dann halt angemessen auch einen sehr hohen Satz pro Take, also pro
Und der macht das Satz. Natürlich nur unentgeltlich aus Freundschaftsdienst, richtig, wenn ihr halt auch das freundschaftlich macht.
Genau.
Schon klar. Das heißt, also, man müsste mindestens 30 Leute Sprecher finanzieren.
Genau.
Und was nicht irrelevant daherkommt, sind wahrscheinlich die ganzen Softwarelizenzen, gell, die ihr wahrscheinlich richtig, als Studentenversion auch so kostenlos nutzen dürft.
Genau. Also es ist absolut realistisch zu sagen, dass wir, wenn wir mit Enderal 1 Cent verdienen würden, erstmal 600 etwas im sechsstelligen Bereich an Schulden machen würden. Okay. Und jetzt mal in Anbetracht zu diesem, also dieses Split halt, dieser 75-25 Split, selbst wenn wir Enderal für 30 Euro verkaufen würden, es bleibt halt einfach nicht viel für uns übrig. Und das ist ja noch quasi ohne die Steuern, die dann noch weggehen würden. Und
da müssen wir vielleicht kurz ausholen. Also 75 Prozent hat gesagt, behält Valve für sich. Also, aber es stimmt nicht ganz, weil da wurde ja nochmal dann geteilt mit dem
Entwickler. Nee, oder 45, 30. Ja. Genau, 45 für Bethesda, 30% für Valve. Und 25% für den
Modder.
Nee, eben nicht. Und das ist einfach auch aus rein unternehmerischer Sicht, wäre es einfach ein riesiges Risiko gewesen. Klar, es kann sein, dass es 1 Million Leute kaufen, halte ich bei ihr für unwahrscheinlich. Und dementsprechend hätte es sich auch einfach nicht gerechnet. Und der dritte Grund ist dann, dass es halt auch einfach rechtlich wirklich, wirklich verzwickt ist, weil, wie schon gesagt, non-kommerziell ist es halt ganz schön, aber ich meine, wenn jetzt irgendjemand kommt, der dann sagt, okay, ihr habt da was verwendet, was ja auch gut sein kann, und ihr habt aber vergessen, mich zu erwähnen, ich will jetzt auch einen Anteil und sowas. Das sind halt Urheberrechtsfragen dann.
Und sei es nur eine Textur oder irgendein Soundeffekt.
Sei es nur eine Textur,
oder
so. Genau. Und üblicherweise ist es ja dann so, dass dann auch der Publisher, also wenn man als Studio quasi für einen großen Publisher wie EA entwickelt, dass man auch rechtlich abgesichert ist, dass sie das Marketing übernehmen und so weiter. Aber Bethesda hat ja explizit gesagt, beziehungsweise Valve haben ja explizit gesagt, sie mod at your own risk. Also ihr tragt die Verantwortung. Aber trotzdem hat man dann nur 25% Einnahmen, um etwaige Rechtsstreits zu finanzieren. Super, das ist einfach sehr, sehr, sehr vage und sehr hakelig irgendwie gewesen. Und das sind halt die drei Gründe, die uns dann dazu bewogen haben, Nein zu sagen. Aber wie gesagt, der gewichtigste Grund war halt wirklich einfach, dass wir es auch anders versprochen hatten.
Ja, aber für kleine Projekte hältst du es dafür sinnvoll? Also wenn jetzt jemand sagt, ich habe hier irgendwie ein High-Texture-Pack, was ich irgendwie gerne machen wollen würde, das kriege ich alleine hin. Ich brauche keine Sprecher und so weiter. Fändest du es für sowas sinnvoll? Oder Sind da auch die rechtlichen Fragen einfach schwierig, weil ja jeder irgendwie eine kostenlose Mod schnappen kann und hochladen kann und dafür Geld kassieren kann.
Es ist halt so ein, ich sag mal, so ein potenzielles Wespennest, weil klar, ich meine, natürlich, per se finde ich es jetzt auch nicht verkehrt. Also wenn du jetzt so eine High-Texture-Mod hast, dafür Geld zu verlangen. Ich glaube, ein großes Problem ist auch, was halt wichtig wäre, wenn dieser Workshop tatsächlich sich etablieren würde, wäre wahrscheinlich, dass es sowas wie eine Qualitätskontrolle gibt. Mhm. Weil natürlich, es ist letzten Endes, es ist der Kunde, der dann entscheidet, was funktioniert, was er kauft. Aber wenn es halt dann irgendeine Mod ist, die überhaupt nicht funktioniert und die total rudimentär ist und einfach schlechte Qualität hat, dann färbt das, glaube ich, auch auf den Workshop insgesamt
ab. Ja, und auf das Spiel natürlich auch. Weil
und auf das Spiel, genau.
Ja sofort, ja. Du müsstest ja sogar noch Supportleistungen dann machen.
Richtig, wenn genau. Das wurde auch nicht geklärt. Nicht ja, genau. So. Genau, sowas. Das ist halt schwierig. Da gibt's noch viele so ungeklärte, viel unerschlossenes Land, sage ich mal, und das müsste man halt davor klären. Aber grundsätzlich finde ich es auch nicht schlimm. Also wie du schon gesagt hast, also jetzt mal ein persönliches Statement auch. Ich denke, das kann man auch von uns als Team sagen. Wir fanden es zum Teil schon bedenklich, was dann da an Shitstorms gegen manche andere Modder losgetreten wurde. Auch wirklich Modder, die wirklich extrem gute Arbeit leisten und dann irgendwie ihre Sachen für ihren Apple und ein Ei für 1 Euro oder sowas verkaufen wollten. Aber dann trotzdem wurden die dann beleidigt, Todesdrohungen, Morddrohungen und sowas. Also haben wir jetzt echt so manchmal gedacht, so, okay, das ist schon irgendwie, wirkt nicht sonderlich solidarisch. Ja. Undankbar, ja genau, das ist das Wort, das wirkt so ein bisschen okay. Also das wirkt so ein bisschen, das ist also eure uns euch also unsere Arbeit wert. Ich weiß, natürlich ist das nur hoffentlich, es war kein so kleiner Teil, aber das ist halt in der Regel dann der Teil, der am lautesten schreit, den man dann am meisten wahrnimmt. Aber das war schon zum Teil ein bisschen überraschend und das fanden wir auch nicht gut, weil, wie gesagt, das steckt unfassbar viel Arbeit dahinter. Ich meine, 20.000 Stunden, das ist natürlich bei uns jetzt ein Extremfall, aber das ist unfassbar viel Zeit, die man quasi Lebenszeit, die man so ein Projekt steckt. Und
da hat man Besseres zu tun, als sich dann so bescheuerte Tweets durchzulesen.
Richtig, genau, hat man Besseres zu tun. Ja, genau. Man würde sich halt auch freuen, dann, weiß ich nicht, die Leute vermitteln einen ja, wenn sie dann einen irgendwie einen ASCII-Penis oder sowas in ihr Profil schreiben. Das ist ja auch ein Statement, so, okay, das ist deine Arbeit wert, das ist das wert, was du den ganzen Tag machst. Nämlich großartig, nichts. Ja. So eine Haben-Will-Einstellung hat einer aus unserem Team genannt. Ja. Das fand ich ein bisschen schade.
Ja, das hat sich jetzt halt dadurch kristallisiert nochmal, wenn dann natürlich, ist ja immer so schon gewesen im Internet, Sachen, die umsonst waren und die auf einmal Geld kosten, ist halt einfach schwierig. Ja. Ich finde, Valve könnte das Problem vielleicht lösen, wenn es so ein bisschen wie bei uns funktioniert mit dem Patreon-Button. Also, weißt du, die Podcasts oder Projekte, die bei Patreon sind, sind trotzdem weiterhin kostenlos. Aber man hat eine freiwillige Option, da was einzuwerfen in den Topf. Und sowas könnte ich mir gut im Workshop vorstellen, dass man sagt, diese Mods sind kostenlos, aber daneben ist so ein PayPal, Patreon-Button, was auch immer. Und man kann einfach sagen, ich möchte hier das gerne unterstützen, das Projekt. Und es kann ja dann auch vom Steam-Konto weggehen und Steam kann sich ja auch einen Anteil dazu nehmen, aber damit eben diese ganze rechtliche und Kauf, in dem Moment, wo das Kaufen heißt, ist es halt schwierig.
Genau, so Spenden sozusagen. Ja. Spenden, ja. Das denke ich war auch eine gute Option.
Aber es ist jetzt auch nicht ohne Grund wieder verschwunden, dieses Feature, gell? Also Steam hat sich da ganz schön schnell umentschieden und hat aufgrund des Shitstorms und aufgrund auch der Beschwerden von Entwicklern gemerkt, dass es vielleicht doch nicht ganz so durchdacht war und gesagt hat, okay, wir hören auf die Community, wir nehmen das Ding jetzt erstmal wieder runter und überlegen nochmal, wie wir das besser machen können. Also das heißt, es gibt jetzt gerade keine bezahlbaren Mods mehr.
Nee, genau, gibt's nicht mehr. Ja, genau, ich meine, es hat ja auch wahrscheinlich Unmengen an Geld gekostet, weil die Support-Leute, ich glaube, sie haben irgendwie 1 Million, ich habe mal irgendwo eine Zahl gelesen, aber kein Gewehr, dass irgendwie 10.000 Umsatz gemacht wurde mit den Mods und irgendwie Valve allein in den ersten Tagen 1 Million Dollar Kosten durch die ganzen Support-Mails bekommen hat. Also es war auch einfach nicht wirtschaftlich.
Ging nach hinten los, ne?
Ja, es ging ziemlich nach hinten los. War vielleicht auch gar nicht so klug, dass sie es. Ich verstehe, warum sie es gemacht haben, aber im Nachhinein, dass sie es so surprise-mäßig gemacht haben, war vielleicht nicht so klug. Das macht man ja gerne mal so bei Spielen, dass man die Leute dann überwältigt, um so einen Hype zu generieren. So, boah, schaut, hier ist das Spiel und das kommt übrigens morgen raus. Aber da haben sie es halt gesagt, okay, hier ist es, findet euch damit ab. Und ich glaube, dass vielleicht, wenn man vorher was angekündigt hätte und der Community so auf den Zahn gefühlt hätte, da hätten sich, glaube ich, auch einige Tendenzen schon bemerkbar gemacht. Und dann wäre vielleicht auch der Schaden, der dadurch für beide Seiten, ja, muss man sagen, entstanden wäre, nicht so groß gewesen. Aber wie gesagt, alle Fehler sehen dumm aus, wenn sie andere machen. Also ich denke, die hatten sich schon gut Gedanken gemacht.
So. Ja, aber halt, man ist ja dann auch immer in seiner eigenen Bubble drin.
Ja, genau.
Es wirkt auf einmal dann komplett durchdacht und dann haben sie das online gestartet und dann haben sie gemerkt, dass es vielleicht doch nicht so ankommt. Ich bin gespannt, was sich da jetzt noch tut. Ich könnte mir das gut vorstellen, dass es so eine Spendenoption oder so geben könnte.
Ja, das wäre auf jeden Fall schön.
Wie geht's denn bei Enderal jetzt weiter? Wie weit seid ihr und wann denkt ihr, also es ist schwer zu sagen bei so einem Projekt, klar, aber in welchem Status seid ihr denn jetzt gerade?
Wir sind jetzt kurz vor einer Closed Beta, also wir wir sind jetzt in vielen Bereichen das Spiel schon ziemlich fertig. In manchen Bereichen müssen wir noch, also vor allem was jetzt die Quest-Implementierung angeht, da gibt's noch viel zu tun. Und dann kommt natürlich noch dieser riesige Batzen an QA. Es ist immer schwierig mit so einer Prozentansage, deswegen würde ich sie lieber weglassen an der Stelle. Ja.
120%.
Ja, genau. Wir planen auf jeden Fall dieses Jahr zu releasen. Ich denke, so viel, das habe ich auch schon mal gesagt, das ist jetzt keine revolutionäre Ansage. Aber wir sind auf jeden Fall in letzter Zeit vor allem jetzt durch dieses Studio, das wir jetzt haben, machen wir ziemliche Fortschritte und es geht gut voran, aber es ist halt auch eben als in der non-kommerziellen Entwicklung immer eben sehr unvorhersehbar, weil wenn jetzt irgendjemand einfach plötzlich aus privaten Umständen keine Zeit mehr hat, dann fällt halt einfach eine Arbeitskraft weg und es ist dann auch schwer, die zu ersetzen, so ohne weiteres. Genau.
Und hat sich das denn über die Jahre, also rennt man da immer der Technologie hinterher? Weil ihr seid jetzt ja schon ein paar Jährchen da dran. Wenn ich es auf eurer Seite gesehen habe, ihr wart Mod des Jahres 2012, Mod des Jahres 2013, Mod des Jahres 2014. Da verändert sich doch auch viel technisch und von den Engines oder muss man da immer wieder Sachen über den Haufen werfen bei so einem Großprojekt oder geht es?
Nicht wirklich, nee, nicht wirklich. Also ich meine, letzten Endes die Engine bleibt ja die gleiche. Die Engine wurde ja nicht mehr geupdatet. Natürlich haben wir auch uns dann zum Teil auch von den Spendengeldern Software kaufen können, also Third-Party-Software, also die es uns halt ermöglicht hat, zum Beispiel schönere Modelle zu erstellen. Aber letzten Endes ist die Technik dann noch relativ solide geblieben. Wir haben halt natürlich immer optimiert und immer mehr weiter verbessert. Dementsprechend sieht das Spiel jetzt viel besser aus, als es am Anfang sah. Aber letzten Endes ist die Engine, das Grundgerüst, das gleiche geblieben.
Ja klar, ich meine, man arbeitet ja mit dem, was Skyrim mitbringt und Texturen höher zu stellen, ist jetzt auch nicht so das Schwierigste am PC, ne?
Das ist schon also wir haben natürlich auch einige Texturen ausgetauscht, klar, aber
aber man muss nicht alles neu anfassen dafür.
Nicht unbedingt, nee. Wir haben von Anfang an ziemlich viel auch überarbeitet und so, aber wir machen jetzt nicht jedes Jahr irgendwie ein Grafik-Update oder so, weil die Engine packt halt auch einfach nur so viel. Also auch wenn die Spielemaschinen irgendwie besser werden, die Engine ist halt auf Skyrim optimiert. Und dementsprechend kann man jetzt auch sich nicht allzu weit vom Original entfernen.
Magst du noch ein bisschen was zu Enderal selber sagen? Also was muss man sich denn darunter vorstellen? Ihr habt ja keine Buchvorlage oder irgendwas genommen, wo ihr gesagt habt, wir wollen jetzt ein Spiel im, also sowas wie Witcher-Universum oder sowas machen, sondern es ist komplett alles neu, oder? Es ist komplett selber ausgedacht.
Ja. Naja, es fußt auf jeden Fall auf unseren Vorgängertiteln, also es ist dieselbe Lore, es ist dieselbe Welt, also wie Nerim, Arctvent und Myr-Arranat, das waren die unsere letzten Projekte. Und wie man sich's vorstellen muss, es ist halt ein Open-World-Rollenspiel. Es ist immer schwer, das in einem Satz zu beschreiben. Also ich glaube, in Enderal ist halt ein Open-World-Rollenspiel, was zum Teil einen leichten Oldschool-Einschlag hat, von der Story her auf jeden Fall sich eher an Erwachsene richtet und halt, ja, zum Beispiel gibt es im Vergleich zu Skyrim, also es gibt fünf verschiedene Klimazonen. Es gibt auch Dschungel, es gibt auch Wälder, es gibt jetzt nicht nur diese verschneiten Landschaften. Dann haben wir halt vom Gameplay extrem viel geändert. Also wir haben halt, wie gesagt, ein Erfahrungspunktesystem, wir haben das Skillsystem komplett überarbeitet. Es ist echt schwer, das in einem Satz zu sagen,
aber von vielleicht auch von der Welt selber. Jetzt ja kein Steampunk oder was. Gibt's Drachen, gibt's Magie oder ist es eher auf Realismus getrimmt?
Nee, es ist schon ein High-Fantasy-Setting, aber es ist, wie gesagt, jetzt nicht so ein klassisches Elfen und Orks, sondern halt schon eher auch eher Grauzonen. Also es richtet sich, wie gesagt, eher an Erwachsene und es basiert halt, wie gesagt, auf den Vorgängern. Und was kann ich ansonsten dazu sagen? Es ist sehr schwer, das jetzt
Wie habt ihr das denn mit der Story gemacht? Also habt ihr Leute im Team, die einfach sagen, ich bin Autor oder ich möchte mich in die Richtung entwickeln und die das dann quasi das Buch dafür geschrieben haben?
Ja, das bin tatsächlich ich sogar. Also ich habe den Großteil der Story geschrieben, zusammen mit dem anderen Projektleiter, der hat sie entworfen letzten Endes. Jetzt haben wir noch kürzlich welche dazu, neue Narrative Designer, also neue Schreiber dazu bekommen. Aber letzten Endes hatten wir ja schon immer so den Einschlag in Nerim, dass es, also unser Vorgängerspiel, dass es alles ein bisschen tiefsinniger, sag ich mal, war. Also dass es auch so leicht, auch so philosophische Gedankengänge oder sowas anspricht. Und wir hatten halt einen relativ frühen Entwurf von der Story, der war halt von Johannes, also dem Projektleiter, gemacht, und den habe ich dann halt gesehen, und dann hat sich das halt so entwickelt, dass ich daraus dann die Story geschrieben habe. Und das hat sich jetzt auch, ich glaube, 3 Jahre lang hat es schon gedauert, bis es alles fertig war, alle Dialoge.
Macht ihr das denn gleich Multisprachen oder macht ihr hauptsächlich denn, oder macht ihr es nur auf Englisch?
Nee, Deutsch und Englisch. Also unsere Hauptsprache ist tatsächlich Deutsch, weil wir halt da noch die ganzen Sprecher kennen, und wir sind jetzt seit circa 2 Monaten auch in der Übersetzung, dass wir quasi alles übersetzen und englische Sprecher suchen, ja.
Was ja natürlich besser für die Reichweite ist, das verstehe ich schon, aber gleich zweisprachig ranzugehen, macht natürlich auch nochmal deutlich mehr Arbeit.
Ja, vor allem was die Vertonung angeht, wird das ein Spaß.
kann man euch denn noch irgendwie unterstützen, sowohl mit, also wenn jetzt jemand sagt, ja, ich bin sowieso irgendwie Grafiker oder so, seid ihr noch aufnahmefähig vom Team, auch für Freelancer, die da mitarbeiten wollen, oder seid ihr dafür zu eingefahren schon im Team?
Das kommt auf die, eigentlich nicht, also es kommt wirklich auch auf die Fähigkeiten an. Das ist, wir können halt natürlich niemand mehr einarbeiten. Also wir freuen uns immer über Leute, die schon erfahren sind und sagen, hey, ich würde noch gern was beitragen. Vor allem bei Grafikern, also bei 3D-Artists, also die jetzt Modelle für Rüstungen und Waffen oder Kreaturen erstellen, das ist natürlich auch immer gut. Und wenn man jetzt nichts von seinem Können her nichts beisteuern kann, freuen wir uns natürlich auch über jeden, der kann, einfach in der Community kommentiert.
Wer keine 3D-Modelle modellieren kann, der soll halt mal drüber tweeten, das reicht auch schon.
Sowas in der Art. Oder natürlich die Spenden, du hast es ja schon angesprochen, wir haben halt auch laufende Kosten, die wir einfach stemmen müssen, und dafür haben wir halt auch auf unserer Website halt auch Spendendienste, und da freuen wir uns natürlich auch immer, wenn was reinkommt. Es ist alles freiwillig, aber wir freuen uns immer sehr, wenn wir da auch auf die Art und Weise unterstützt werden.
Schön. Gut, also man findet alle Infos natürlich auch bei sureai.net.
Genau.
Da gibt's dann auch alle Infos zu euren Vorgängerspielen und zu Enderal. Was sind denn so deine Tipps für Leute, die jetzt sagen, ja, ich interessiere mich irgendwie fürs Thema Modding. Was braucht man denn dafür? Also wo fängt man denn da am besten an? Sucht man sich einfach sein Lieblingsspiel und versucht mal so ein bisschen da rum zu editieren? Oder hast du da irgendwelche Pro-Tipps?
Das mit dem erstmal ein bisschen rumeditieren ist eigentlich ein ganz guter Ansatz. Man muss halt einfach, es muss ein Spiel sein, was einem Spaß macht, und dann sollte man sich halt einfach überlegen, am besten klein anfangen. Ich glaube, das ist der beste Tipp, den man geben kann. Auch wenn in der Regel die ersten Projekte werden häufig nichts, sage ich mal so, weil man sich halt übernimmt. Aber dennoch klein anfangen und am Ball bleiben, das ist einfach das Wichtigste. Und es ist halt, wie ich schon gesagt habe, es ist wie ein Instrument, das du lernen musst. Also kommt halt natürlich auch stark drauf an, was du machst, aber du fängst halt einfach an, du hörst dich in der Community um, die ist zum Teil auch wirklich sehr hilfsbereit, schaust im Internet, bringst dir Sachen bei, und dann muss man einfach nur am Ball bleiben und sich realistische Ziele setzen. Und ich glaube, dann wird es auch. Ja.
Siehst du denn da noch eine Zukunft drin in diesem Mod-Bereich? Seit Unity und Co. Kann man ja im Prinzip alles von vorne anfangen, oder? Und hat da ja auch schon sehr viele Möglichkeiten, einfach eigene Spielideen zu entwickeln. Oder ist der Einstieg einfach leichter, wenn man erstmal mit
Modding anfängt? Der Einstieg ist leicht. Es kommt davon, was man machen will. Also ich meine, es ist natürlich sehr schwer, also trotz Unreal Engine und Unity, wenn man ein ambitioniertes Projekt, vor allem 3D mit Kampfsystem und Rollenspiel hat, das ist einfach was, das kann man ohne Vorkenntnisse nicht machen, und vor allem nicht alleine. Dementsprechend ist Modding schon zugänglicher. Es ist ein sehr guter Start, weil man eben auch extrem viel über dann Spieleentwicklung einfach lernt.
Weil man halt schon ein bestehendes Spiel auseinandernimmt, gell? Und
genau,
Sachen guckt und analysiert.
Genau. Also vor allem, wenn man jetzt eine Mod macht in dem eigentlichen Sinne, wie dass man erstmal nur vielleicht eine Questline hinzufügt, dann hat man halt das Grundspiel, auf dem man aufbauen kann. Wie gesagt, Total Conversion ist eine ganz andere Geschichte, aber ich denke, es hat definitiv eine Zukunft nach wie vor, weil wie gesagt, man erweitert ja damit das Spiel, und die Leute spielen ja dann nicht ein neues Spiel, zumindest wenn sie jetzt eine Mod oder sowas holen, sondern bei Skyrim würden sie jetzt halt Skyrim mit einer Erweiterung oder sowas spielen. Und das ist halt sehr, ja, da kann man sich einer gewissen Spielerschaft auch einfach schon mal sicher sein, sagen wir es so. Mhm. Also ich denke nicht, dass das aussterben wird. Andererseits, natürlich durch die ganzen Engines und so, ist es natürlich eine ziemliche Pionierszeit auch für Spieleentwickler, die dann ihre eigenen Sachen, also komplett eigenständige Sachen auch machen wollen.
Haben diese Sachen denn eine eigene Programmiersprache? Oder muss man dafür eine gewisse Sprache mitbringen, wenn man jetzt irgendwas verändern möchte in dem Spiel?
Es kommt drauf an, was man verändern möchte. Also wenn man jetzt tiefgreifende Veränderungen machen muss, sollte man wahrscheinlich C++ verwenden, die meisten beherrschen. Ansonsten gibt's halt eine Skriptsprache. Also
hängt aber auch vom Spiel ab wahrscheinlich, oder?
Das hängt, ja genau, das hängt absolut vom Spiel ab. Also CryEngine benutzt zum Beispiel die Lua, also die CryEngine selbst benutzt Lua, das ist eine Skriptsprache. Creation Engine, also für Skyrim, benutzt Papyrus. Das sind halt einfach Programmiersprachen, die zugänglicher sind, sage ich mal, und halt auf das Spiel abgestimmt sind, die halt Funktionen, die man im Spiel oft braucht, verwenden.
Ihr seid jetzt ja hauptsächlich in dieser Morrowind-Ecke hängen geblieben, sag ich mal.
Okay, wie meinst du das?
Naja, also ich meine, ihr habt damit angefangen und seitdem treu geblieben. Wart ihr dann auch immer froh, dass dann, was weiß ich, mit Skyrim dann eben halt wieder ein Update dazu kam.
Du meinst
Elder Scrolls, ja.
Ja, kann man so sagen.
Weil ihr einfach da jetzt die Erfahrung hattet oder habt ihr auch mal mit anderen Sachen rumexperimentiert? Oder seid ihr einfach so auf diesem Fantasy-Ding, dass ihr sagt, nö, wir fühlen uns da wohl?
Nö, gar nicht mal so. Also wir haben ja auch ein Projekt veröffentlicht für Fallout zum Beispiel. Mhm. Das ist auch Cube Experimental, heißt das. Aber wir sind bei Bethesdas Spielen bisher geblieben, das stimmt. Jetzt als Einzelpersonen haben wir auch alle schon mal in anderen Spielen rumgedoktert, aber jetzt nicht als Story AI, nicht als Team. Ja, das liegt natürlich auch dran, dass die Elder Scrolls Spiele halt einfach eine super tolle Basis geben. Es gibt auch kaum ein Spiel, das so gut modbar ist, also aus dem man auch Total Conversions so gut machen kann. Mhm. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber ich bin jetzt zum Beispiel nicht so der Fantasy-Fanatiker, dass ich jetzt nur das machen will oder sowas, aber es bietet sich einfach sehr an.
Ja, klar. Gut. Haben wir irgendwas vergessen?
Ich glaube nicht, ich weiß es nicht.
Dann wünsche ich euch auf jeden Fall sehr viel, ja. Sehr viel Erfolg. Wenn noch Fragen sein sollten, schreibt in die Kommentare. Ich hoffe mal, Nico hat noch vielleicht mal ein Stündchen Zeit oder so, vielleicht mal ab und zu in die Kommentare zu gucken. Vielleicht gibt es irgendwelche brennenden Fragen, die ich jetzt vergessen habe. Würde mich freuen, wenn du da mal reinguckst.
Ja, ich gebe mein Bestes.
Ansonsten, wie gesagt, aktive 3D-Modeller, meldet euch bei ihm. Und ich freue mich sehr auf auf diese Total Conversion. Ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Super. Und wünsche euch vor allem dann danach, dass ihr nicht in ein Loch fallt, sondern als Team auch an eigene Spielideen rangeht.
Ja,
und allen Erfolg, da ein eigenes Studio draus zu machen.
Dankeschön. Wünschen. Alles klar. Dankeschön.
Dann danke ich dir für deine Zeit und wo erreicht man dich am besten? Twitter oder auf der Webseite oder
auf unserer Webseite oder auf ShoreyEye auf Facebook.
Facebook, da, genau.
Die üblichen Wege sozusagen.
Gut. Viel Erfolg und danke für die
Dankeschön.
Zeit. Bis bald.
Tschüss.